Ja, ich möchte mal so eine Frage stellen, die sich manche Menschen des Öfteren stellen. Warum wendet sich Gott von manchen Menschen ab? Denn das tut er. Es gibt Bibelverse, die genau das sagen. Es gibt Biografien, die genau das anzeigen. In Thessalonicher lesen wir, da wird auch vorher gesagt, warum, dass er den Menschen den Irrwahn der Lüge zukommen lässt, damit sie der Lüge glauben müssen, weil sie keine Liebe zur Wahrheit hatten. Da wird eine Begründung gleich angegeben. In Jesaja aber, da wird das nicht gesagt. Da wird gesagt, er hat ihre Ohren verstopft und ihre Augen verblendet, damit sie nicht hören und damit sie nicht sehen. Das macht Gott. Das ist eine Prophezeiung. Und Jesus wiederholt diese Worte später dann einmal in Johannes Kapitel 8, Vers 43. Und ich lese das einmal vor. Erstmal nur dieser eine Bibelvers. Johannes 8, Vers 43. Wo Jesus sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Man hört da richtig die Verzweiflung, muss man schon fast sagen. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr meine Worte nicht hören könnt. Und stellen wir uns das einmal vor, wir lassen uns das mal so auf der Zunge zergehen. Ihr könnt meine Worte nicht hören. Was das wohl bedeuten mag? Was hat das zu bedeuten? Es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Paulus, ein Gegner des Christentums und eifrig in dieser Gegnerschaft, was passiert ihm? Jesus erscheint ihm und macht ihm unmissverständlich klar, dass der Weg nicht dort entlang führt, wo er längst geht, sondern dass er woanders entlang führt. Hier ist Jesus derjenige, der ihn auf den richtigen Kurs bringt. Die Frage ist aber vielleicht auch positiv zu stellen, wir werden die noch behandeln. Warum wendet sich Gott uns zu? Vielleicht kommen wir dann zu einer Antwort. Es gibt so viele tolle, großartige Beispiele, die als Glaubensvorbilder uns gezeigt werden. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Samuel, David, Daniel, Nathanael und in Klammern habe ich hier auch noch die Samariterin am Brunnen, der Jesus begegnet ist. Warum in Klammern? Dazu kommen wir auch noch. Nun könnte man ja denken, das ist alles, deswegen auch zum Beispiel die Klammer bei der Samariterin, das ist die Erwählung durch Geburt. Denn es waren ja alles Personen, die von Abraham her kamen und von ihm her abstammten. Aber was sagt die Bibel? Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt. Wir haben diese Worte vorhin schon gehört und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt. Oberflächlich gelesen steht hier, die Nation ist erwählt. Aber es folgt ja gleich der Satz, auf 1000 Generationen liebende Güte, denen, die sein Wort lieben, aber denen ins Angesicht vergilt, die sein Wort hassen. Und mit hassen könnte man auch, so ist es oft in der Bibel gebraucht, das Wort gleichsetzen, die sein Wort nicht ernst nehmen, die es in ihr Leben nicht zur Anwendung bringen wollen. Hier sagt dieser Vers außerdem, das hat gegenteilige Folgen zur Folge. Also die Erwählung durch Geburt kann das alleine nicht sein. Sie kann etwas bewirken, vielleicht was die Nation Israel angeht. Und ansonsten achtet Gott auf die Person. Denn es wäre ja auch irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, wenn wir heute feststellen müssten, da ist ein Volk erwählt und alle anderen dürfen aus der Ferne zuschauen. Diese Erwählung ist im Gegenteil eigentlich eine Pflicht, die ihnen auferlegt wurde. Denn ihnen ist das Wort Gottes gegeben, so argumentiert Paulus auch in Römer. Es ist eine Verpflichtung, die wir, den uns das Wort ja auch zugekommen ist, eingehen. Wir müssen dieses Wort dann auch bewahren und auch halten. Wir können einmal Jakob betrachten. Jakob, Ich habe hier oben auf meinem Zettel habe ich hingeschrieben: Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob und Lea und Sarah. Lea? Nee, wie war deine Frau?
Lea,
ne? Und Sarah, ne?
Nee,
Rachel. Wusste ich doch. Ich mache das immer verkehrt. Ich setze die immer verkehrt zusammen. Deswegen habe ich es mir hingeschrieben, aber zweimal Sarah, das passt irgendwie nicht. So. Abraham, Isaak und Jakob, das ist, hilft mir auch oft weiter, diese Reihenfolge. Abraham, klar, ist der Erste, aber die anderen beiden, da vertausche ich manchmal was. So, wie war das denn mit Jakob, also den Dritten in dieser Reihe? Er war ein Nachkomme Abrahams, und wenn wir über ihn lesen, stellen wir fest, der Jakob, der war relativ häufig in Schwierigkeiten. Sein Vater, der Isaak, von dem lesen wir in der Bibel am wenigsten von diesen dreien. Da ist nicht viel bekannt. Er wurde zwar wohlhabend, es gibt aber keine negativen Punkte, die irgendwo erwähnenswert gewesen wären, und schon taucht man in der Bibel nicht auf. So, aber der Jakob hat das in Anführungszeichen besser gemacht. Er hat also für einiges Schriftnachlass gesorgt. Er bekam nämlich zum anderen, dann könnte man sagen, hat er einfach nur Pech gehabt, die falsche Frau. Er hatte sich aber zuvor schon merkwürdig verhalten. Er erschlich sich den Segen seines Vaters. Sozusagen Identitätsdiebstahl betrieb er, indem er sich als sein Bruder ausgab und sein Vater im Alter das nicht mehr bemerkte. Das war schon, muss man sagen, eine doch kriminelle Mutter, wollte ich gerade sagen, Nummer. Aber die Mutter half dabei auch noch mit. Er bekam später eine Frau bei den Verwandten, zu denen er floh, weil er nun Angst vor seinem Bruder hatte, zu Laban. Und er bekam erstmal eine ganz andere Frau, Lea. Dann erst bekam er seine richtige Frau, mit der er dann auch gerne zusammenleben wollte. Er kämpfte jahrelang mit Laban. Es war ein ewiges Hin und Her. Er musste seinen Bruder fürchten, bis auf den Tod, so dass er Sorge hatte, dass vielleicht seine Familie umkommen würde. Er kämpfte sogar mit Gott, der ihm die Hüfte ausrenkte. Er erlebte in seinem Leben Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen, mindestens zwischen den 10 oder zwischen den 11, bis hin zum Mord, was er ja nicht wusste. Er dachte, er wäre durch ein wildes Tier gestorben, der Josef, aber es waren ja die Brüder gewesen, und dem ist ja sicherlich schon vieles vorausgegangen. Er erlebte den Verlust seines geliebten Sohnes Josef, den er erst später wiedersehen sollte, was er aber lange Jahre nicht wusste. Er erlebte aber auch den Fluch, der auf ihn lastete, wegen des Mordes an den Bewohnern von Sichem. Da haben nämlich die 10 Söhne, die er hatte, die Bevölkerung dieser Stadt getötet. Das war wirklich eine schlimme Angelegenheit. Und er sagte zu seinen Söhnen: Ihr habt meinen Namen in diesem Land stinkend gemacht. Er musste eine Hungersnot durchstehen. Obwohl er wohlhabend war, musste er eine Hungersnot durchstehen. Er musste nach Ägypten senden lassen. Wir kennen die Geschichte, wo er dann über die Umwege wieder mit seinem Sohn vereint wurde. Wenn in der Bibel von der Nation Israel die Rede ist, dann wird oft auch ein Synonym verwendet, also ein anderes Wort für diese Nation. Wenn es um Strafgericht geht und um Dinge, die nicht in Ordnung sind, wird sehr oft das Wort oder das Synonym Jakob verwendet. Nicht Abraham und auch nicht Isaak, sondern Jakob. Er selber hatte das Glück, dann in Anführungszeichen oder ganz sicher sogar mit Ausrufezeichen 17 Jahre später noch mit Josef in Ägypten leben zu dürfen. Aber die Erwählung durch Geburt, weil er der Nachkomme Abrahams war, war nicht alles. Es war auch für ihn eine ernste Pflicht. Und während Abraham schickte, um eine Frau für Isaak zu finden, mit Gottes Segen sollte das geschehen, machte es Jakob ganz anders. Er zog los, er floh, das war schon mal bedingt wegen seiner Handlung, und suchte sich dann irgendeine Frau. Und es wird nicht davon berichtet, dass in irgendeiner Form Gott dabei eine Rolle spielen sollte. Wir kommen nun zu uns und stellen wir uns einmal vor, wir wären Abraham, Isaak, ja, Josef, Samuel, David oder Daniel gewesen. Wir wollen ja wissen, was bedeutet das für uns persönlich? Wie sollten wir unseren Glauben leben oder auch nicht leben? Von Abraham wird ja gesagt, dass ihm aufgetragen wurde: Geh in ein Land. Und Abraham ging in dieses Land. Es wird nicht von einer Diskussion berichtet. Abraham konnte diskutieren, hier tat er es nicht. Und er ging weg von dem Ort, wo es ihm eigentlich ganz gut gefiel. Das war nämlich eine Metropole, muss man sagen, eine Gegend, in der es eigentlich sich gut leben ließ, in ein Land, das er nicht kannte. Isaak, den wir vorhin schon hatten, es ist nicht genau bekannt, wie es ablief, aber möglicherweise war er sogar bereit gewesen, sich opfern zu lassen. Jedenfalls ist nicht davon die Rede, dass er in irgendeiner Weise dazwischen ging, als er von seinem Vater geopfert werden sollte. Vielleicht, vielleicht eine Folge dessen, dass er in irgendeiner Form schon mit Gott gehen wollte. Josef, er zürnte nicht, weder am Anfang seiner schweren Zeit, als er von seinen Brüdern verraten wurde und nach Ägypten verkauft wurde, noch in der späteren Zeit, als in Ägypten alles gut lief und dann wieder doch ganz schlecht lief. Er zweifelte zu keiner Zeit. Das ist wirklich beeindruckend. Samuel, persönlich finde ich Samuel besonders beeindruckend, weil von Samuel wird in der Bibel überhaupt nichts Negatives gesagt. Gar nichts. Das kennt man fast gar nicht. Er hat von Anfang an mit Gott seinen Weg gemacht und in einer Art und Weise gewandelt, die von Gott aus wirklich gut war und die lobenswert war. Es bewahrt ihn leider nicht davor, dass seine beiden Söhne, auch interessant, überhaupt nicht in seine Fußstapfen gingen. Man kann seinen Kindern vielleicht nicht einfach alles mitgeben und dann machen die das. Da lief es anders, leider. Aber Samuel selber, er ging ganz gerade mit Gott sein Leben durch. David, na gut, er widerstand dem Goliath, aber das war ja keine Geschichte, die nicht eine Vorgeschichte hatte. Aber er widerstand dem Goliath, er hat sich für Gott eingesetzt, er widerstand der Verfolgung durch Saul. Er hat gesagt, ich fasse da gar nichts an, solange ich keinen Auftrag von Gott habe. Kann der vor mir sitzen, ich mit dem Schwert in der Hand, er weiß von nichts und ich werde nichts tun. Das war wirklich eindrucksvoll, was er da gemacht hat. Er wollte von Gott hören, was zu tun ist, und er wollte nicht selber tätig werden. Er wusste, das wäre verkehrt gewesen. Vielleicht eine ganz gute Einstellung auch für uns, dass wir sagen, wir können so manche Ideen haben, aber lass es uns Gott sagen, was wir tun sollen, damit wir es tun, und nicht aus dem inneren Wohlgefühl heraus oder Aktivismus oder was auch immer ist. Und hier waren für David Grenzen überschritten, wenn er das tun würde. Daniel, er suchte keinen Streit, bekam diesen aber trotzdem. Und das wiederholt. Aber Daniel positionierte sich immer eindeutig. Bei dem Ereignis, mit dem Gott, den er aufgestellt, den Nebukadnezar aufgestellt hatte, den die drei Hebräer anbeten sollten, war David aus irgendwelchen Gründen nicht, Daniel, aus irgendwelchen Gründen nicht anwesend. Aber die drei Hebräer waren anwesend. Und reagierten fast so, oder genauso, wie Daniel. Sie waren Gott ergeben. Und sagten schon fast lakonisch, wenn Gott uns retten will, dann wird er uns retten. Und wenn nicht, seid ihr bekannt, Nebukadnezar, dass unser Gott der wahre Gott ist. Vielleicht waren wir schon mal da gewesen in Lakonien. Lakonien ist ist gar nicht so weit weg. Ist in Griechenland. Ist ein Landstrich in Griechenland, dort, wo die Spartaner wohnten. Und sie hatten so eine knappe, treffende Ausdrucksweise. Und das nannte man dann lakonisch. Also zum Beispiel Philipp II. Von Makedonien, der belagerte die Spartaner und ließ ihn dann schriftlich über einen Boten ausrichten: Wenn ich euch besiegt habe, werden eure Häuser brennen, eure Städte in Flammen stehen und eure Frauen zu Witzen werden. Darauf haben die Lakonier geantwortet mit einem Brief, und da stand nur ein einziges Wort drinne: Wenn. Ja, dann. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist lakonisch. Und vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir uns den Glauben bezeugen, das einfach mal lakonisch zu tun. Ohne große Reden und Geschichten und Diskussionen und Kompromisssuche. Manche Situationen sind dazu nicht geeignet. Wir sagen einfach treffend, trocken und schmucklos: Nein, ich bin ein Christ. Das sind zwar schon vier Worte, aber immerhin, das ist eine klare Ansage. Außerdem, was haben diese Personen, diese Glaubensbeispiele noch für ein Leben geführt? Sie haben keinen Handel getrieben mit ihrem Glauben. Sie waren nicht gewinnorientiert. Sie waren nicht personenorientiert, sondern haben nach oben geschaut. Sie haben nicht ihre eigene Würde gesucht, aber wurden von Gott geehrt. Sie setzten ihren Glauben aber auch oder ihre Position auch dafür ein, wenn sie etwas für die Nation oder für den Willen Gottes tun konnten. Denn manchmal wurden sie genau in diese Position gebracht, aber selber haben sie nicht danach gesucht. Wir hatten David angeführt vorhin. Er hat den Goliath widerstanden, hat ihn besiegt, aber es ging ja eine Vorgeschichte dem voraus. David war ein Schafhirte. Das macht noch nicht besonders mutig, aber es wird ja berichtet, dass er über Gott nachsann, dass er in den Himmel guckte, dass er wahrscheinlich gebetet, ganz sicher sogar gebetet hat, dass er Gott suchte und dass er sagte, mit Gott möchte ich meinen Weg gehen. Und damit hatte er Erfahrung gemacht, mit kleinen Dingen, mit größeren Dingen und am Ende waren die Dinge so groß wie Goliath und er konnte siegreich sein. Er hat also Gott gesucht und das war das Gegenteil von dem, was die Pharisäer damals taten. In Johannes 8, Vers 43 hatten wir ja gelesen, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Das hört sich ja fast an, als wenn die Mutter mit den Kindern redet. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Könnt ihr nicht hören? Und doch weiß man ja, dass die Kinder hören. Aber hier war es anders. Sie konnten es offensichtlich wirklich nicht verstehen. So ist mein persönlicher Eindruck. In Vers 42, den Vers davor, sagt Jesus, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und Vers 47, das ist dann danach, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Weil ihr nicht aus Gott seid. Wenn wir Gott suchen, wenn er sich uns zuwendet, wenn wir uns ihm zugewandt haben, dann sind wir möglicherweise überhaupt erst in der Lage, das Wort Gottes zu hören. Nicht nur irgendeine Geschichte, irgendein Bericht, sondern dass es uns ins Herz geht. Davon wird in der Bibel berichtet. Es wurde gepredigt über Jesus und es ging manchen Menschen ins Herz und anderen überhaupt nicht, weil sie Gott nicht ernstlich gesucht haben. Und da kommen wir zu der Samariterin, die ich vorhin noch so in Klammern setzte. Sie war nicht aus Geburt her, aus Herkunft her, der Nation Israel zugehörig. Und doch passierte ihr was ganz Besonderes. Sie begegnete diesem Fremden, den sie nicht einschätzen konnte. Mit der Zeit bekam sie heraus, der weiß etwas, was er nicht wissen könnte, wenn er nicht ein Prophet wäre. Und dann schaltet sie auf der Stelle um und stellt ihn eine Frage. Wo sollen wir anbeten? Das brannte ihr auf der Zunge. Wo sollen wir anbeten? Denn sie als Samariterin hörte zu Hause, wir müssen am Berg Gerizim, ja, da müssen wir anbeten. So stand es auch in ihren heiligen Schriften. Das war praktisch das Alte Testament mit einem kleinen Dreher drin. Die Juden haben gesagt, nein, ihr müsst in Jerusalem anbeten. Und nun ist Jesus da und er ist ein Prophet und nun redet sie sich diese drängende Frage von der Seele, wo sollen wir anbeten? Und Jesus gibt ihr eine Antwort. Und wir wissen nicht genau, wie das später mit ihr ausgegangen ist, aber bestimmt gut nach so einem schönen Anfang. Aber Jesus gibt ihr eine Antwort. Er hätte diese Antwort ja auch den Pharisäern geben können. Er hätte es auch den Gelehrten der Samariter geben können. Das haben die gerne besprochen, wo man anbeten soll. Und dann hätten die Bücher gewälzt und hätten sich gegenseitig die Seiten oder Buchrollen um die Ohren gehauen, weil das sie intellektuell interessierte. Aber diese Samariterin, die war vom Herzen her interessiert. Sie suchte Gott vom Herzen. Sie wollte nicht einfach nur wissen, wie die Dinge sind, sondern sie wollte Gott gefallen. Und sie machte sich Sorgen, dass sie es vielleicht nicht tut, weil sie den falschen Ort gewählt hat. Und dieses weiche Herz, das hat Gott gesehen und Jesus zu ihr geschickt. Sie war die Erste, der er sich als Messias offenbarte. Warum wendet sich also Gott von Menschen ab und warum wendet sich Gott Menschen zu? Ganz sicher ist es dieses, dass wir Gott von Herzen suchen sollen und dass wir alles andere nach außen rücken. Menschendienerei, Würde, Profit, dass es Schwierigkeiten geben sollte, nehmen wir die mit in Kauf, wenn wir damit eine Verbindung zu Gott herstellen dürfen, wenn wir ihn damit finden dürfen. Wir könnten durchaus knapp und kurz es zum Ausdruck bringen, im Gebet oder in Situationen, in denen wir feststellen, dass wir hier gegen christliche Grundsätze handeln. Das ist etwas, was nicht so einfach ist, denke ich, wo ich auch persönlich manchmal denke, hier ist eigentlich Schluss und manchmal gehe ich dann noch 3, 4, 5 Schritte weiter. Aber eigentlich sollte unsere Antwort ganz lakonisch lauten, nein, ich bin ein Christ, ich suche Gott.